Herzlich willkommen zu Folge 267 der Apfelnerds mit Sascha,
Thorsten
und Daniel.
Ja, eine neue Woche, eine neue Folge.
Hallo zusammen.
Ja. So wie jede Woche.
Die Hitzefolge. Irgendeine ist es ja immer im Jahr.
Ich glaube, es wird nicht nur eine werden, ehrlicherweise.
Ja gut, aber heute ist mal wieder so ein Tag. Ne? Wir haben Fenster offen und immer noch 30 Grad draußen. Aber ja, gut, werdet ihr wahrscheinlich alle mehr oder weniger haben, so zumindest die.
Ich denke auch, dass das der Großteil im Moment so hat. Und naja, ja, kann man nicht viel machen im Moment.
Ja, genau, müssen wir durch. Und in diesem Sinne werdet ihr uns nachsehen, wenn wir vielleicht ein bisschen was kürzer machen heute, damit wir aus diesen Kopfhörern rauskommen. Aber wir wollen es natürlich auch trotzdem ein kleines bisschen was über die Dinge unterhalten, die in der letzten Woche passiert sind. Und da steigen wir ein diese Woche mit einem Jubiläum natürlich. Und zwar 30. Juni 2015 ist das Startdatum für Apple Music gewesen. Und damit feiern sie gerade, ne, jetzt diese Woche, 10-jähriges Jubiläum. Tada!
Yippie! Hey!
Yay! Jubel, jubel, jubel. Ja, gut. Also, Apple Music ist 10 Jahre alt geworden. Ja, schön, dass es gibt. Ne? Ist schon ein schöner Dienst. Ich habe es, ja, ne? Glaube ich, die 10 Jahre durchgehend benutzt und auch Freude dabei. Und ja, prinzipiell aber auch ansonsten irgendwie, ja. Also ja, wir können uns mal so ein bisschen was an die Historie erinnern. Wisst ihr noch, wie das gewesen ist, so vor 10 Jahren? So. Ist ja schon ewig her, so damals, in der Kindheit.
Thorsten? Du meinst mit Apple Music?
Ja, wie war das Leben so ohne Apple Music?
Ach so, ohne? Ja gut, das war eine Zeit mit
mit Spotify, ne, oder?
Spotify? Nee, das ist bestimmt auch nicht viel älter.
Schauen wir mal.
Nee, also. Das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht.
Muss so mehr oder weniger zur selben Zeit gewesen sein. Vielleicht ein bisschen früher. Aber habt ihr Spotify?
Founded 2006.
Okay, ein bisschen früher. Mhm, okay. Aber die haben auch nicht. Haben die Streaming gemacht von Anfang an? Das wäre schon sehr früh gewesen. Aber keine Ahnung.
Ja, die waren die ersten, ne?
Ja, aber ob sie da schon gestreamt haben, habe ich jetzt nicht auf dem Schirm, aber keine Ahnung. Spotify habe ich irgendwie nie angeschaut, bin ich auch nie Kunde gewesen. Keine Ahnung.
Habt ihr ja nicht mal den Film gesehen? Da gab es doch von Spotify.
Stimmt.
Diese Umsetzung The Playlist oder so.
Ja.
Ich habe die immer mal bei mir im Favoriten drin gehabt, aber ich bin nie dazu gekommen, die zu schauen. Also.
Nö, kenne ich gar nicht. Okay. Naja, gut, so, also worauf ich hinaus wollte ist, also Apple Music ist dann so mit so das Etablieren von Streaming-Diensten gewesen. Klar, Spotify ist ein bisschen vorher gekommen, wobei wir uns da über die Timeline nicht ganz klar sind, aber im Allgemeinen natürlich dann die Einführung von dem Musik-Streaming-Dienst. Also Apple hatte ja vorher schon, wie hieß es, iTunes in the Cloud oder wie hieß es, dass man seine eigenen Sachen hochladen konnte?
Ja, es gab iTunes Cloud. War das auch das gleiche wie iTunes Match?
Nee, das genau Match.
Ja, genau, iTunes Match.
Konntest du deine CDs hochladen?
Oder sagst, ne? Genau, Match war es. Ne? Genau, da konntest du einfach deine lokale Bibliothek dann hochladen. Das wurde dann gematcht auf die Sachen, die Apple da hatte. Die haben ja schon die ganze Zeit immer einen Store gehabt und verkauft. Ne? Du konntest ja dann Songs und Alben bei iTunes kaufen. Das war ja auch so mit der Grund, warum ich damals das erste Mal iTunes installiert habe. Da habe ich noch einen Windows-Rechner gehabt. Ne? 2000, wann war das? 1, 2? So um den Dreh muss das gewesen sein. Hm? Und da haben wir ja alle schon wie die Wahnsinnigen unsere CDs gerippt mit iTunes. Das ist ja super toll gewesen damals. Einfach CD reinschmeißen, das funktionierte auch unter Windows. Ich hatte damals noch gar keinen Mac. Und dann einfach die Musik-CD einlesen und dann hat man quasi seine eigene Archivbibliothek inklusive Titel und Beschreibungen über CDDA. Das ist damals, ich glaube, die gibt es heute auch noch, diese CD-Titeldatenbank gewesen. Und ja, dann hat man dann ein Coverbild gekriegt, die Texte gekriegt und dann hat man ein wunderschönes Archiv gehabt, was man benutzen konnte. Und natürlich, das hat sich ja dann auch sehr schnell angeboten, das auf den iPod synchronisieren konnte. Und ja, letzten Endes dann on the go, natürlich noch nicht online, da irgendwie dann seine Titel hören konnte. Und ja, in diese Zeit hinein, das ist ja bei Apple einige Jahre Status quo gewesen, da kam halt eben dann nur noch iTunes Match dazu, wo man dann diese Sachen dann alle quasi noch bei denen in die Wolke synchronisieren konnte. Und das Match, das hatte ja dann die Qualifikation vor allen Dingen, dass man nicht alles hochladen musste, deswegen matchte man lokal darauf, was das für ein Titel ist, und wenn das in Apples Bibliothek gewesen ist, dann hat man das quasi nicht hochladen müssen, sondern man bekam es dann von Apple zum Streamen zur Verfügung gestellt auf seine Rechner, ohne dass man es hochladen musste. Das war natürlich bei den damaligen Internetverbindungen tatsächlich ein wesentliches Feature. Und ja, in dem Sinne.
Das war total großartig, vor allem wenn du eine größere Mediathek hattest und du eigentlich, wenn du jetzt nicht irgendwie die Mega-Leitung hattest, was damals ja auch noch sehr unüblich war, genau, dann hast du ja auch ewig gebraucht, um das hochzuladen. Also deswegen, also iTunes Match war schon wirklich sehr, sehr cool, sehr, sehr genial. Ich habe das auch sehr, sehr gerne benutzt. Aber ja, wurde halt natürlich dann so ein bisschen obsolet, ne, irgendwann.
Ja, ab dem Moment, wo dann eben Apple Music kam, ist es natürlich dann doppelt gemoppelt gewesen, weil das Match wurde dann parallel erstmal weiter mit angeboten, aber ist eigentlich überflüssig gewesen, wenn man dann Apple Music gehabt hat, weil das dann mehr oder weniger integriert war und weil man da ja auch seine eigene Bibliothek synchronisieren kann und auch da selbst hochgeladene Titel quasi hören und streamen kann. Und ja, naja, gut. Also letzten Endes ist dann das iTunes Match, ist, mit glaube ich, mittlerweile jetzt irgendwann abgeschaltet worden. Ne? Das ist nur noch integriert in Apple Music. Aber es gab so eine Transition. Ja, aber das hat damals vollkommen Sinn gemacht. Ja, zu der Zeit hatten wir hier irgendwie eine damals übliche DSL-Leitung. Was ist das gewesen? Ein Megabit Down und 150 Kilobit Upstream, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere.
Gut möglich, ja.
Und da dann irgendwie jetzt hunderte von Alben hochzuladen, oder Dutzende bei mir eher, hunderte jetzt nicht, ist aber dann auch schon eine Leistung gewesen. Also das, da hat man dann schon 2-3 Tage synchronisiert, trotz dessen, dass es iTunes Match war. Und dann hat man dann letzten Endes dann ja, sich gefreut, dass dann nicht alles hochladen zu müssen. Ja, schöne Sache. Ja, gut. So, letzten Endes kann man dann eigentlich sagen, ging es ja dann mit großer Freude in Richtung Streamingdienste. Und ja, seitdem hat, glaube ich, kaum jemand zurückgeguckt, außer wenn wir darüber diskutieren, ob sich der Preis rechtfertigt. Das haben wir ja auch immer wieder
schon. Das kommt halt immer sehr darauf an, wie viel du es nutzt. Ne? Also bei mir mit Sicherheit irgendwie am Ende nicht. Also wenn es jetzt rein vom Nutzen geht, weil ich dafür viel zu wenig Musik höre. Aber das ist dasselbe wie mit Fotos machen. Ne? Bin auch ein bisschen merkwürdig. Höre auch keine Musik im Auto oder Radio. Bei mir ist ja still im Auto, wenn ich fahre. Und
das ist immer noch komisch.
Ja, ich weiß, finden ja alle irgendwie seltsam. Ich, wie gesagt, also, ja, mich nervt das sogar teilweise, ne? Also, wenn ich mit meiner Schwester fahre, die hat immer Radio und das macht bekloppt, ne? Also, kann ich nicht haben manchmal. Und, aber sehr schön.
Jeder Jeck ist anders. Wir könnten nicht zusammen
Auto fahren. Ja, jeder Jeck ist anders halt so. Aber also, wie gesagt, ich nutze es halt selten. Aber ich finde es halt trotzdem cool, dass ich irgendwie immer meine Musik streamen kann, wenn ich sie brauche. Oder manchmal schlagen die mir auch Sachen vor, die gar nicht so schlecht sind und so. Das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Und ich finde immer noch den Preis und auch die die Verwendung, also das finde ich immer noch gut im Gegensatz zu Filmstreaming. Ich habe letztens so ein schönes Video auf YouTube gesehen, ne, dass hier die Piraterie wieder zurückkommt, was Filme angeht und Sport und so. Mhm.
Ja, habe ich jetzt auch mehrfach erwähnt gesehen so.
Und was halt einfach daran liegt, dass es so unattraktiv gemacht wird, und da bin ich auch ganz ehrlich, wird es ja wirklich legal zu streamen, weil es zu schwierig ist, weil es total kompliziert ist, weil die Produkte schlecht sind, also die Apps sind einfach totaler Mist und sowas. Du willst das gar nicht so verwenden und sowas. Und es ist natürlich viel, viel, viel zu teuer, ne? Also von ursprünglich relativ günstigen Startpreisen, das steigt und steigt und es wird immer teurer und du hast immer weniger Wert am Ende, ne? Weil du das alles gar nicht brauchst. Ne? Also wenn ich überlege, weil ich bei Netflix für Serien mitfinanziere, die ich niemals sehen werde. Ne?
Ja, weniger Wert kannst du jetzt vielleicht nicht sagen, weil sie haben natürlich einfach eine gigantische Sammlung bei Netflix mittlerweile aufgebaut, aber das ist halt eben auch alles Müll. Das willst du gar nicht
sehen. Der Großteil schon. Ist halt klar, gibt es da ab und zu ein paar gute Sachen, ne? So ja, wie Squid Game zum Beispiel habe ich jetzt geguckt und gestern die letzte Folge. Und
ja, gut, aber, ja, aber das ist die wirklich guten Sachen auf Netflix, die beschränken sich ja auch auf so ungefähr so eine Menge wie das bei Apple bei TV Plus auch ist. Ne? Also viel mehr haben die da jetzt auch nicht an unique neuem Content regelmäßig. Und ja, bei Amazon auch nicht unbedingt mehr. Ne? Also klar, sie haben dann so ein paar Produktionen und so, die immer wieder mal laufen. Und klar, vielleicht zwei, drei mehr jetzt noch. Aber ja, effektiv, so jetzt, wenn man nur die richtig guten Sachen oder die Sachen, die man gucken möchte, mal zählt, dann ja, ist es letzten Endes gar nicht so viel. Und da kommt das halt eben dann zusammen. Ne? Da sie ja eben die Preise hochgetrieben haben, alle, ne? Mit Ausnahme von Apple, glaube ich. Ne? Und letzten Endes dann, ja, ne? Ich habe ja damals immer gesagt, ne? Irgendwann ist Peak Streaming. Ne? Video-Streaming, also dass die Leute entscheiden, sie haben zu viel, sie bezahlen zu viel für Streaming und dann reduzieren sie das wieder. Und da kommt dann auch genau diese Argumentation mit der Piracy wieder an. Ne? Die Piraterie damals bei den Audiosachen, die gab es nur, weil es nicht ubiquitous war, dass man die Songs einfach irgendwo für einen Euro klicken konnte, so wie es bei iTunes ja ging. Und das hat alle Probleme beseitigt, was da Piraterie anging. Die Leute, die jetzt wollten, die haben dann für einen Euro gekauft und waren glücklich. Wo das aber zum Beispiel nie aufgehört hat, das sind die jetzt hier für Serien oder sowas, die Staffelpreise. Ne? Wenn du da jetzt bei Apple heute hingehst und dir eine Staffel kaufen möchtest von irgendwas, musst du immer noch für SD 20 oder 25 und für HD dann 35 bezahlen und für eine Staffel mit 10 Folgen oder sowas. Und das ist dann manchmal schon frech. Ne? Das möchtest du einfach nicht bezahlen und ja, ich weiß auch nicht, ne? Also, so, und da hat das mit der Piraterie zum Beispiel auch nie so hundertprozentig aufgehört. Die Tauschbörsen haben das ja immer so ein bisschen am Leben gehalten. Die Streamingdienste haben das erst so ein bisschen was unter Kontrolle gekriegt, aber ja, dadurch, dass jetzt die Preise angehoben worden sind, ist das alles wieder kaputt gegangen. Und letzten Endes muss man sagen, ja, selber schuld. Also, ne, wenn sie sich da, ja, also, die sind halt eben alle nicht so unique, die Streaming-Anbieter, dass es sich wirklich rechtfertigt und dass man sich das überhaupt leisten kann, alle zu bezahlen.
Ich finde auch diese Uniqueness, die sie da immer versuchen zu erreichen, ist gar nicht so dolle, ne? Und es ist halt auch, also nicht wert, so viel zu bezahlen. Und ich finde, also das ist ja so, als wenn du sagst, hey, dass die neuen Songs von, keine Ahnung, Lady Gaga gibt es jetzt nur bei Spotify. Da ist dann halt auch die Frage, kommen deswegen die Leute darüber, ne? Mhm. Oder bei Apple Music spielt das mal keine Rolle. Klar gibt es ja auch, glaube ich, einzelne Fälle, wo das so ist, aber nicht in dem Maße. Und du musst halt so viele Streamingdienste haben, damit du irgendwie die Dinge halbwegs abdeckst. Und das finde ich halt total ungünstig. Plus, du zahlst halt was dafür und du kriegst auch kein Premium-Produkt, finde ich, an vielen Fällen. Ne? Also selbst wenn du jetzt viel Geld bezahlst für Netflix, ich finde die App nicht so dolle. Ne? So, sie haben immer noch keine TV-Plus-Integration, sie haben kein Airplay mehr. Als Apple-Nutzer finde ich das total behämmert. Sie haben keine gute Streaming-Qualität, nicht mal wenn du 4K bezahlst. Also die Qualität ist trotzdem Grütze im Gegensatz zu dem, was Apple zum Beispiel liefert.
Ja.
Mhm. Und das heißt, du machst, also wo ich dann halt auch da sag, so, ihr macht euch das Geschäft ja selber kaputt, weil ihr einfach ein schlechtes Produkt bietet.
Ja.
In meinen Augen, klar, noch gibt der Erfolg ihnen recht, aber dass die Leute dann irgendwann irgendwo hingreifen und sagen, so, pass mal auf, für die paar Sachen, die ich mal gucke oder sehen will, lohnt sich das nicht. Ja, kann ich schon nachvollziehen. Und ich finde halt gerade auch im Sportsektor, ne, ich sag's ja schon seit Jahren, das Thema Sky oder sowas oder DAZN spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Brauchst du dann Sky und DAZN für die erste Bundesliga? Als wenn ich einen FC nächstes Jahr sehen will, muss ich beide Abos bezahlen, was mir natürlich viel zu teuer ist. Und ich will am Ende gucke ich mir dann nur einmal in der Woche höchstens ein Spiel an. Das war's. Mehr gucke ich einfach nicht. Und dafür ist mir der Preis einfach viel zu hoch. So, und das ist meiner Meinung nach, ich gucke kein anderes Spiel, ich habe keine Zeit dafür, mich ein ganzes Wochenende hinzusetzen, Bundesliga zu gucken. Na, ich habe keine Lust zu. Aber ich schaffe es ja manchmal nicht mal, das FC-Spiel zu gucken. Aber die einzelnen kaufen, ich weiß gar nicht mehr, ob das in der Sky-App noch geht, das ging irgendwann mal. Aber das war dann auch so ein Preis, der viel zu teuer war irgendwie. Und für ein Spiel. Und ich weiß nicht, ob es das noch gibt bei der NFL oder NHL, also irgendeinem amerikanischen, gab es mal so einen Follow-Your-Team-Pass. Dann konntest du halt nur ein Spiel am Wochenende gucken.
Mhm.
Und das war's. Das war halt die Einschränkung. Und halt, hatte auch keine Ahnung, irgendwelche Zusammenfassungen oder so nicht. Und finde ich aber auch fair. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Vielleicht hat das auch nicht funktioniert. Das kann ja sein. Ne? Manchmal wundert man sich ja. Dann denke ich mir sowas, hey, das wäre doch total cool. Und weiß ich nicht, die ganzen Reichen, die das gucken, sagen, nö, wenn will ich alles haben. Na, kann ja auch sein. Also die Frage ist ja dann auch immer, triffst du also vom Preis her einen Rahmen, den sich ein normal verdienender Mensch auch leisten will? Und reichst du die damit? Ne? Oder ist dein Preis, den du als günstig achtest, immer noch so teuer, dass die einen sagen, nee, dann nehme ich lieber den illegalen Stream. Und die anderen sagen, ich kaufe lieber alles. Ne?
Mhm.
Und dann ist es dann halt auch ungünstig. Ne? Aber ja.
Ja, schwieriges Thema. Also ich weiß auch nicht, wie das funktionieren soll. Ne? Also zusammentun werden sie sich nicht. Dann kriegen sie monopolmäßig irgendwie Ärger. Werden sie auch niemals machen. Und ja, ansonsten ist halt eben einfach mit zunehmender Anzahl von Streaming-Diensten natürlich dann auch einfach der Kostenpunkt an die Decke geschossen, jetzt mal von Sportkram und sowas ganz abzusehen. Ne? Also als Paramount dazugekommen ist, nachdem Disney und Paramount noch dazugekommen sind, ist dann einfach irgendwie für mich Peak-Streaming gewesen, dann haben wir nicht mehr alle gehabt. Ne? Ja, wobei Paramount, wenn man jetzt Star Trek-Gucker ist, auch immer wieder mal ganz schön was hat. Ne? Aber da ist das zum Beispiel auch so. Ne? Da klicke ich mich dann so ab und an mal für einen Monat rein, binge dann die entsprechende Serie, dann, die dann irgendwie gelaufen ist, wöchentlich natürlich über Monate, binge ich dann einmal durch und dann kündige ich wieder. Das kann man machen, ist aber halt eben nervig. Ne? Dieses Hin- und Her-Switchen und vor allen Dingen dann immer mit der Familie auch dann abstimmen und ich möchte jetzt das gucken, ich möchte das, was nehmen wir denn als nächstes und so.
Ne? Ja, absolut. Also es ist halt unpraktisch, ne? Ganz ehrlich. Und ich finde, es lohnt sich halt auch an vielen Stellen nicht. Also ich muss zugeben, ich gucke mittlerweile so wenig, mir würde Apple TV Plus dicke reichen. Ich gucke jetzt gerade Foundation und mit Apple komme ich schon nicht hinterher zum Teil. Ne? Was brauche ich dann noch 3000 andere Dinge? Und ich glaube, wenn du halt das Geld nimmst und sagst, okay, anstatt das irgendwo reinzustecken, ist für mich billiger, wenn ich dann entweder mal was kaufe und sage, okay, kaufe ich mir den Film mal, wenn ich ihn sehen will. Oder wie du sagst, ne, man wartet halt, bis alles da ist und dann bezahlt man einen Monat, streamt das einmal durch und das war's. Ne? Hätte ich jetzt zum Beispiel letzte Staffel von Squid Game so gucken können. Ne? Also indem ich sage, ich abonniere das nochmal, gucke die 6 Folgen und dann Thema erledigt, ne?
Mhm. Ja, Genau. Naja, gibt es irgendwie kein Patentrezept derzeit. Ne? Ja, wie macht ihr das so da draußen? Ne? Habt ihr auch irgendwann einfach nicht mehr alles abonniert gehabt? Und wie handelt ihr das denn? Switcht ihr hin und her? Könnt ihr gerne mal Feedback schreiben. Sammeln wir mal. Mal gucken, was ihr da zu berichten habt. Sehr gut. Ja, so, wir kehren aber nochmal zu 10 Jahre Apple Music zurück, denn Apple feiert mit einem neuen Studio. ein neues Studio in Los Angeles haben sie eingeweiht. Hier irgendwie dreistöckiges Gebäude, 15.000 Quadratfuß. Übrigens interessanterweise, der Übersetzer übersetzt einem Quadratfuß nicht. Könnt ihr euch selber einen Quadratmeter denken. Ist irgendwie nicht ganz so viel. 15.000 Quadratfuß Gebäude, ja, drei Stockwerke, zwei Radiostudios mit Spatial Audio richten sie da ein, 4.000 Quadratfuß Soundstage mit Live-Events oder für Live-Events und Multicam-Shootings, dann Spatial Audio, Mischraum, Foto- und Social-Media-Labor, Schnittraum, Green Room, ja, das ist zum Abhängen für die Musiker. Und Isolierkabinen für Podcaster, Songwriter und Interviews. Und ja, gut. Also, sie haben sich ein Studio gebaut. Sehr schön. Also, noch eins. Sie haben ja, glaube ich, schon welche, ne? In Los Angeles und Paris. In London und Paris. Und irgendwo in Amerika hatten sie auch schon eins. Ich glaube, in New York, ne? Und ja, jetzt haben sie, glaube ich, in Los Angeles noch eins gemacht. Ja, muss man letzten Endes auch, wenn man jetzt irgendwie sowas produzieren will, wundert mich, dass sie das bisher noch nicht so gemacht haben. Um das mal so ein bisschen frotzelig zu sagen. Es hört sich jetzt irgendwie hier pompös an, weil es sind irgendwie zwei Radiostudios und ein paar Nebenräume. Ne? So, effektiv. Naja, gut. Wobei die Soundstage, die ist noch groß, ne? 4000 Quadratfuß. Naja, schön. Aber nichtsdestotrotz haben sie sich jetzt hier zum 10-Jährigen gegönnt. Sie müssen ja so sparsam sein, dass sie sich das immer nur zum Geburtstag gönnen dürfen. Und ja, letzten Endes ja, haben sie damit so ein bisschen gefeiert, haben dann jetzt irgendwie auf dem Stream, das ist aber schon vorbei und ich habe jetzt keinen Link mehr gesehen, irgendwie am Jubiläumsdatum irgendwie hier so ein Countdown Best-of-Stream gemacht, aber ja, den scheinen sie nachher nicht online gestellt zu haben. Vielleicht tun sie es noch, ich habe es nicht gesehen. Ja, na schön. So, und wo wir schon bei Jubiläen sind, können wir gleich zum zweiten Jubiläum diese Woche übergehen. Und ja, das kommt auch sehr in die Zeit hinein, die wir eben besprochen hatten, so in den frühen 2000ern, denn Apple feiert 20 Jahre Podcast-Unterstützung in iTunes und iPods. Wohlgemerkt, nicht 20 Jahre Podcasts, die sind 5 Jahre älter, Pi mal Daumen. Ich glaube, es gibt kein offizielles Datum für den Geburtstag, aber die Podcasts sind grob 25 Jahre alt, aber die Unterstützung für iTunes und iPods, die ist 20 Jahre alt. So, und das hat Apple natürlich gefeiert, weil für sie hat das da angefangen. Und ja, letzten Endes ist das natürlich auch eine dieser wesentlichen Dinge gewesen, die vor allen Dingen die iPods groß gemacht hat. Ne? Als das damals gekommen ist, als ich kann mich noch live daran erinnern, wie als wenn es gestern gewesen wäre, daran erinnern, wie Steve damals selbst natürlich noch die iTunes-Version mit den Podcasts, diesem neumodischen Zeug vorgestellt hat und dann auch die Unterstützung für die iPods natürlich dann gleich gebracht hat. Und ja, damals für die Leute, die sich da nicht dran erinnern können oder ne, für die das zu lang her ist, ja, man hat also Podcasts abonniert über iTunes. iTunes hat dann die Folgen geladen, wenn neue Folgen gekommen sind und dann hat man sein iPod, damals gab es ja noch keine iPhones, seinen iPod in so eine Dockingstation gesteckt oder direkt angeschlossen und hat den dann synchronisieren lassen von iTunes. Und iTunes hat dann halt eben die neuen Podcasts draufgeladen und dann zum Beispiel auch Musik, die man vorher ausgewählt hatte, dass man sie drauf haben wollte. Und dann hat man quasi einmal den Synchronisationsvorgang gemacht, dann wurden die draufgepumpt. Und ja, dann konnte man den iPod abstecken und zum Beispiel im Auto benutzen. Ne? Ich habe das dann hier mit einem Kassettenradioadapter habe ich dann hier nicht schnurlos Kabel gebunden. den iPod damals an meinem Kassettenradio im ganz alten Nissan Micra dran gehabt und dann ja konnte man halt eben den da so in die Ecke legen und seine Podcasts hören. War schon was Tolles. Ne? Ja, lange her. Ja, wie seid ihr da so eingestiegen mit?
Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, ehrlicherweise, wann so Podcast-Themen bei mir aufkamen, muss ich zugeben. Also ich war jetzt eh nie der riesenkrasse Podcast-Hörer, muss ich zugeben. Mhm. Immer mal wieder, aber ich habe das jetzt ehrlicherweise gar nicht so am Schirm.
Ja, okay.
Das ist echt schwierig. Also ich kann auch gar nicht sagen, welcher der erste Podcast war, den ich gehört habe und wann genau das war. Also ganz schwierig. Klar, mit iTunes, das war halt super. Wir haben da unsere CDs mit eingespielt, die Musikbibliothek aufgebaut und halt irgendwann waren dann die Pods auch drin. Ne?
Ja, das habe ich
also ich kann es echt nicht sagen. Ganz schwierig.
Also das mit der Musik und CDs war ja auch total großartig mit iTunes. Ja. CD eingelegt, dann hat er das erkannt, dann hat er automatisch die Titel benannt und alles und das Album, das hat er alles automatisch erkannt, das war ja total großartig. Das habe ich
eben erzählt, als du nicht da warst.
Also, sorry, ja, und ja. Also das war ja wirklich, wirklich cool und ja, und ging halt auch flott, ne? Also das einzuspielen.
Ja, genau, und für die damalige Zeit, meine Güte, also wer heute manchmal noch ein Edge-Netz hat, der hat eine grobe Ahnung, wie schnell damals die Netze gewesen sind, weil Edge ist schon die Ausbaustufe von dem damaligen GSM-Netzwerk gewesen. Ne? Und also Mobilfunk konntest du nicht machen, konntest du auch nicht bezahlen, da irgendwie Podcasts drüber zu laden, ne? Irgendwie 100 Megabyte Folge, nee, konntest du dir nicht vorstellen, da hättest du 10.000 Mark für bezahlt oder Euro dann, ne, war gerade umgestellt, aber das wäre unsagbar teuer geworden, ne? also unvorstellbar. Naja, so, aber letzten Endes.
Aber da wir ja alle unsere iCloud-Adresse haben, müsste das ja irgendwo gespeichert sein, das müssten wir vielleicht rauskriegen.
Was müsste gespeichert sein?
Ja, den ersten Podcast, den wir runtergeladen haben, also schauen wir mal. Irgendwann ist das vielleicht möglich. Ne? Die wollen ja jetzt auch in der neuen Version von Apple Music in iOS 26 soll ja diese Liste angezeigt werden über alle Jahre, was du am meisten an Musik gehört hast.
Ja.
Das soll ja kommen. So,
das ist schon da. Das habe ich eben vergessen zu erwähnen. Gut, dass du es sagst. Ja. All-Time Replay findet er jetzt in Apple Music auf dem Start-Tab. Genau,
und also das heißt, die haben ja irgendwie die Informationen, weiß nicht, ob wir das irgendwie rausbekommen können, exportieren können oder so, aber das wäre echt mal witzig zu wissen, was der erste, welcher der erste
Podcast ist. Ja, aber ich glaube, Podcasts sind da nicht drin, das ist ja nur Musik und das ist ja auch nur die 10 Jahre Apple Music.
Ja, ja, aber die haben es bestimmt. Mhm.
Vielleicht haben sie da irgendwelche Hörzahlen von deiner lokalen Bibliothek damals übernommen. Das kann ich nicht genau sagen. Ja, keine Ahnung. Aber Podcasts sind da auf jeden Fall nicht drin aufgekommen. Ich habe es nämlich schon angeschaut bei mir selber. Und das sind definitiv nur Musiksachen. Aber das war ja sowieso separat. Ne? Die Podcasts, die sind nicht regulär in deiner Musikbibliothek gewesen. Das ist dann auch auf dem iPod so gewesen, dass du einmal deine Musikbibliothek und dann deine Podcasts hattest. Ne? Und die wurden halt eben dann auch automatisch synchronisiert. Da wurde ja dann so, wie das auch die Podcast-App heute macht, wurden dann zum Beispiel, das kannst du dann konfigurieren, dann halt eben einfach nur die neuesten 3 ungehörten Folgen oder sowas synchronisiert. Ne? Ja, oder die nächsten drei, das konnte man alles einstellen. Ne? Naja, gut. Aber prinzipiell war das noch eine ganz andere Zeit. Und meine Güte, wie toll ist das, dass wir heute alles streamen können, ohne darüber nachdenken zu müssen. Ja. Also das ist schon echt ein Novum. Naja, sehr schön. Ja, und wohlgemerkt, ne, ich habe mir tatsächlich deswegen damals den iPod Nano gekauft. Ne? Das ist für mich der Einstieg gewesen in die Apple-Welt. Ne? Vorher schon Steve Notes immer wieder mal geguckt, aber als armer Student kein Geld gehabt und dann beim iPod Nano dann zugeschlagen. Das war das erste bezahlbare Ding in diesem Bereich, ne, was ich mir dann irgendwie leisten konnte. Und ja, so die kleinste Version damals geleistet. Ne? Da bekam man irgendwie, ich weiß nicht mehr, 10 Podcasts drauf und dann irgendwie noch 2, 3 Alben Musik oder sowas. Ne? Also das war gar nicht so wahnsinnig viel, aber ja, war schon ein tolles Maschinchen. Ne? Kleines.
Ja, also ich fand auch die iPods immer gut, aber ich hatte tatsächlich nie ein iPod, muss ich zugeben. Mhm, okay. Ich überlege aber gerade, was mein erstes Apple-Gerät war. Ich glaube, es war tatsächlich ein iPhone. Ich überlege gerade, da kam, hatte ich zuerst das MacBook. Da bin ich mir jetzt unsicher. Ehrlicherweise. Aber spielt auch keine Rolle, aber es war, ich meine, es war das iPhone, das ich zuerst hatte. Mhm. Das 3G, glaube ich, oder 3GS.
Ja gut, und bei mir kamen die MacBooks zuerst. Ich war dann relativ schnell angefixt und habe dann 2004 oder 2005, bin mir gerade nicht ganz sicher, dann als erstes ein iBook gekauft. Da waren noch die G3 Prozessoren drin oder G4, G4 war es. Mhm. Ja, und dann seitdem nie wieder was anderes gekauft.
Nee, ich bin auch, seit ich mein erstes MacBook, ich weiß noch, dass ich damals nie ein MacBook haben wollte. Und dann war ich mal bei einem Kumpel, der so ein bisschen was mit Design gemacht und der hatte eins und dann habe ich das irgendwie einmal benutzt und damals gab es ja noch diese aktiven Ecken, wo die mehreren Schreibtische drin waren. Ich finde das auch bis heute immer noch das coolere System gewesen, also nicht die aktiven Ecken, sondern dass die Schreibtische dann so im Viereck angeordnet waren oder Sechseck war einfach schneller erreichbar als oben die Leiste, die man mittlerweile hat, die lange. Und genau, und das gesehen und habe gedacht, geil. Das ist einfach viel produktiver und fand ich total genial, habe ich mich direkt verliebt und dann war mein nächstes Gerät ein MacBook.
Ja, also ich habe das ja mit großem Neid bei den Kommilitonen gesehen. Es gab einige Kommilitonen, die dann so 1, 2 Jahre vorher angefangen haben, dann diese iBooks vor allen Dingen ab den G3 iBooks, die in der Gegend rum zu tragen, die haben ja eine unglaubliche Akkulaufzeit gehabt von 3 bis 4 Stunden, wenn man schön das Display ein bisschen runtergedreht hat. Und das im Verhältnis zu so Windows-Notebooks, die es damals gab, die im Worst Case 45 Minuten irgendwie gehalten haben, manchmal auch nur eine halbe Stunde. Und auch unheimlich schnell, also qualitativ irgendwie alle nie gut waren, die man sich als Student leisten konnte. Und letzten Endes dann ja, also die iBooks, die waren so ein Novum und deswegen gingen die rund wie ein Lauffeuer in der Studentenschaft. Und das war so enorm bei uns, dass innerhalb von einem Jahr irgendwie so die halbe Klasse gefühlt jetzt diese iBooks gehabt hat. Waren nicht ganz so viele, aber es waren schon einige. Und und da bin ich so ein bisschen angefixt gewesen. Ich habe mir aber dann als jemand, der jetzt hier diesen Umstieg da jetzt, den habe ich mir auch nicht leicht genommen. Also ich habe viel überlegt, ob ich dann da alles machen können werde, was ich unter Windows mache. Ich habe ja schon Softwareentwicklung gemacht und so und das war schon ein großer Schritt für mich. Und auch die entsprechenden Tools und damals natürlich Outlook-Nutzer und sowas und da habe ich lange bei uns im Medieninformatik-Rechnerraum gesessen. Die hatten da so einen Pool mit Power Macs stehen. Und die konnte man als Student dann benutzen mit zentralem Login. Und da habe ich immer wieder davor gesessen und ausprobiert, was man damit machen kann und ob mir das auch reicht. Und dann letzten Endes gemerkt, ja, reicht. So, und natürlich hatte das viele tolle Sachen, die es unter Windows überhaupt nicht gab. Ne? Rechtschreibkorrektur in jeder Texteingabe. Mein Gott, nochmal war das gut. Ja, mittlerweile selbstredend, aber damals war das echt ein Novum für den Mac. Ne? Und ja, solche Geschichten haben mich dann dazu bewogen, den ersten zu kaufen. Ja, und seitdem habe ich nie wieder überlegen müssen, ob ich was anderes kaufen möchte. Naja, gut. Aber da wollten wir eigentlich gar nicht so hindriften. Wo sind wir gewesen? Also, ja, Podcasts. Also 20 Jahre Podcast-Unterstützung, ja, ist schon ein enormes Ding gewesen. Und ja, wir wären heute nicht hier, wenn nicht Apple das so popularisiert hätte, würde ich mal sagen. Denn Apple ist ja weiterhin das erfolgreichste Podcast-Verzeichnis. Ne? Also was jetzt irgendwie Streaming und Hören und sowas angeht, vielleicht nicht so ganz, aber so als Podcast-Verzeichnis sind sie ja immer noch mit Abstand der Marktführer. Und ja, da haben sie uns auch einen großen Gefallen getan, dieses Listing da anzubieten und das auch kostenlos zu machen für kostenlose Streams, kostenlose Podcasts. Ne? Sonst könnten sich das viele Leute, wie hier die Apfelnerds zum Beispiel, überhaupt nicht leisten zu machen. Wenn das irgendwie Geld kosten würde, würde das ja niemand machen. No. Naja, wir müssen schon noch einiges fürs Hosting bezahlen, so ist es nicht. Aber ja, bei Apple und so müssen wir jetzt nichts bezahlen, logischerweise. Ja. Naja, gut, so viel dazu. Also 20 Jahre Podcast-Unterstützung, circa 25 Jahre Podcasts. Gratulation. So. Dann haben wir noch ein Thema, und zwar, Apple ist auf Shoppingtour gewesen diese Woche. Sie hatten wohl ein bisschen was Cash rumliegen, was sie an den Mann bringen mussten. Oder sie hatten das auf lange Hand geplant oder sonst was, keine Ahnung. Aber Apple hat diese Woche Gebäude im Wert von einer 500 Millionen Dollar gekauft. So, nichts Neues, genau genommen. Sie haben bekannte Gebäude, die sie auch schon seit Jahren mieten, scheinbar einfach nur übernommen. In diesem Sinne alles bekannte Adressen, aber ja, letzten Endes bisher waren sie Mieter und ja, jetzt haben sie sie übernommen. Einmal ist das zum Beispiel hier in der Tantau Avenue, Tantau 7. Ja, für die Leute, die sich das mal auf der Karte angeguckt haben, ne, als sie den Ring gebaut haben, den neuen Campus, dann haben sie ja auch östlich davon an der Tantau Avenue, die geht so von Nord nach Süd, ja dann diese Gebäude gemacht, wo auch der Developer Center zum Beispiel mit dazugehört. Und da gibt es aber noch mehrere, ne? 10, 11, 12, 14 und Developer Center, wenn ich mich richtig erinnere. Und da haben sie also ja diese ganze Reihe noch voll gebaut. Und das endet dann unten quasi mit der Route 280, der Highway, der dann da von West nach Ost verläuft. Und wenn man dann da über die Brücke, über den Highway drüber fährt, dann geht dann aber die Tantau Avenue da noch zu Ende. Die ist, glaube ich, so eine T-Gabelung und endet dann da. Und da gibt es dann noch Tantau 7. Und das ist das Gebäude, was sie jetzt noch gekauft haben. Wo sie aber auch schon von Anfang an, wenn ich das richtig verstanden habe, drin gewesen sind. Und ja, interessanterweise daneben auch noch ein Apple Fitnessstudio. Ich dachte mir, ist das das, was sie am Ring haben? Nein, sie haben da in Tantau 7 oder neben Tantau 7 noch ein Fitnessstudio. Ja, wir haben ja irgendwann mal gelernt, dass die Leute, die nicht im Ring arbeiten, gar nicht in das Fitnessstudio am Ring gehen dürfen. Ne? Das ist dann immer nur die lokalen Amenities, die da benutzen dürfen. Und ja, die Leute, die da in diesem Bereich arbeiten, die haben dann wohl scheinbar dieses Fitnessstudio. Ne? Also da gibt es mehrere. War mir auch noch nicht bewusst. Das haben sie übrigens auch noch mit übernommen. Also das Fitnessstudio zählt mit dazu. Und ja, halt eben dann diese beiden Tantau 7 Gebäude, A und B sind das, glaube ich, oder so. Und ja, die haben sie übernommen und dann, also übrigens für 160 Millionen ist das dann gewesen. Und dann haben sie in Sunnyvale, North Matilda, haben sie noch hier 615 und 625 North Matilda, Sunnyvale, Santa Clara übernommen. Kannte ich jetzt so direkt nicht, aber laut Apples eigener Verlautbarung ist das auch ein Gebäude, was sie bereits seit 40 Jahren gemietet haben und ja, jetzt auch gekauft haben. Ja, für 350 Millionen Dollar, 380.000 Quadratfuß, Platz für 2.000 Mitarbeiter. Das sind schon alles noch große Kisten, die sie da haben, ne? Also das ist alles nicht klein. Ja, die Tantau Avenue, ich hatte es auch irgendwo noch aufgeschrieben. Keine Ahnung, ich sehe es gerade nicht mehr. Aber das sind auch alles irgendwie immer zigtausend Quadratfuß. Ja, nicht klein, ne? Ja, und damit natürlich nicht genug, weil so drumherum ist natürlich auch immer noch alles mit Apple voll. Ne? Direkt neben Tantau 7 geht es dann weiter mit Valco Parkway 1 und 2 und so weiter. Ne? Wenn man da so auf die Karte guckt, dann sieht man das. Ich habe mir gestern den Spaß gemacht und bin dann da mit, ich vergesse immer, wie es heißt, Street View quasi.
Look around.
Look around, richtig. Habe ich rumgeschaut und ja, halt eben dann geguckt. Und man kann dann so richtig schön von der Straße aus dann schon sehen, wo dann überall die Apple-Schilder stehen. Ne? Das steht da dann immer dran.
Ja. Ja, das, also Cupertino gehört komplett Apple. Also
ja.
Ja, ist so. Also wenn man mal da war und guck, so gehst irgendwo, keine Ahnung, wir waren da in Cupertino dann im Lazy Dog essen oder so, und da gegenüber ist so ein Bürogebäude, das gehört auch Apple, und alles Apple da eigentlich, also großteils, ne, auch man denkt immer, das sind alles nur diese zwei, die zwei Campus oder, aber nee, die haben da ganz viel, auch ganz langweilige Bürogebäude zum Teil, also bei Apple arbeiten heißt nicht direkt im Apple Park zu sitzen. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, das ist schon ein Glücksspiel, dass man da landet überhaupt.
Ja, Glücksspiel ist so eine Sache, ne? Also man hat ja auch oft genug gehört, dass die Leute gar nicht so glücklich sind im Apple Park, genau. Je nachdem. Und also ich glaube, es hat so sein Für und Wider, ne? Ich will es gar nicht schlecht reden. Ich glaube, es hat einfach so sein Für und Wider. Und
ja, so aus der Entwicklerschaft zum Beispiel hat man immer wieder mal das Feedback gehört, dass die halt eben die Großraumbüros im Ring nicht mögen. Die gehen dann lieber in Infinite Loop oder in verschiedene andere, etwas ältere Büros, wo halt eben noch kleine Einzelbüros sind, ne, wo zwei oder drei Leute drin sitzen. Das ich persönlich bevorzuge das auch, ehrlich gesagt. Ne, wenn du mich fragst, da kann man die Tür zumachen und zwei oder drei Leute können dann still sein, wenn es sein muss. Ne?
Ja, ich wäre schon wirklich ein Freund von Großraumbüros, ne? Also findest du, glaube ich, selten, zumindest von Leuten, die schon mal da gearbeitet
haben. Außer die Leute, die es einrichten und haben wollen.
Und ja, genau, die es bezahlen. Aber klar wird der Apple Park aber trotzdem auch seine absoluten Vorteile haben und total schöne Ecken haben.
Bestimmt,
und,
ja, klar.
Bin ich ganz sicher. Was ich mich immer so frage ganz oft ist, egal ob jetzt bei Apple oder Google, ne, man weiß man ja, sind Sportplätze, bla, ne, auch als ich da war, siehst du da ihren Basketballplatz und keine Ahnung, was die nicht alles haben, eine Laufstrecke und so, ne, da im Apple Park, wo du joggen gehen kannst um den Ring. Ich frage mich immer, nutzt das ernsthaft einen? Haben die wirklich Zeit, eine Runde Basketball zu spielen? Ist das so locker da bei Apple? Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, genau, das kann ich mir auch nicht.
Also ich kann mir einfach nicht vorstellen, auch so von dem, was ich da bei Apple so erlebt habe, also sie waren alle super nett, das meine ich nicht, ne? Überhaupt nicht falsch verstehen, aber das war so ein bisschen aufgesetzte Lockerheit. Ne? Das kam mir nicht so rüber, als wenn die das wirklich leben und irgendwie da mittags das Xcode Cloud Team gegen das UI Kit Team eine Runde Basketball spielt, mal zwei Stunden, und Craig Federighi aus seinem Büro gucken und sagt, ah, guck mal hier, ne? Das ist Teambuilding, ne? So will ich das sehen. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also sehe ich irgendwie das, nicht.
Ja, wer hat denn die Zeit dazu? So, vor allen Dingen, das ist ja immer gut und schön mit diesen Spielplatzbereichen in diesen Locations. Aber das Problem ist ja immer, dass du da immer noch arbeiten musst und irgendwann noch ein Leben hast, wo du hin auch mal gehen möchtest. Und das ist ja per se bei solchen Firmen wie Apple schon schwierig, überhaupt sein Privatleben ein bisschen hochleben zu lassen. Und ja, das kostet dann nur noch zusätzlich Zeit. Also ich persönlich würde dann da immer sagen, nö, ich will nicht Basketball spielen auf der Arbeit. Ne?
Ja. Ja, frage ich mich halt auch, ne? Also die werden ja so oder so schon 10-Stunden-Tage haben zum Teil und oder mehr. Und dann machst du noch Basketball dabei. Dann denke ich mir halt auch so, wenn du eine Stunde oder zwei Basketball spielst, wenn du die abziehst, dann ist das ja auch wieder Pass. Also Pass hat ja wieder, ne? So irgendwie. Und ich sehe das irgendwie nicht. Also bei beiden, ich kann mich,
also nicht
hab das nie, Arbeit, live, das nie live gesehen, ob die Firmen, also wie die arbeiten, ob das nicht wirklich so ist, keine Ahnung. Ne? Aber frag mich immer so, wird das nicht einfach nur so gehypt? Man denkt so, oh, bei Google hat man eine Rutsche und da ist das Essen umsonst und weiß nicht, was da alles so gibt. Und bei Apple hast du ja voll den schönen Park und kannst auch total super draußen sitzen. Aber sehe ich mich da als Softwareentwickler draußen sitzen in der Mittagssonne von Cupertino, wenn ich auch drinnen in einem klimatisierten Büro sitzen kann, wo ich mich nicht zu Tode schwitze?
Ja, eben.
Weiß ich nicht. Also, und klar, die haben auch kühlere Tage, ist mir schon klar. Aber trotzdem, sehe ich mich da draußen sitzen? Ich weiß es nicht so richtig. Also, ja, nur mal, es kann so sein.
Darfst du überhaupt weil er draußen arbeitet. Sitzen bei der ganzen Geheimhalterei? Ne? Also, es wird ja bestimmt dann noch viele Leute geben, die das überhaupt nicht dürfen, weil sie ja dann mit irgendwas Geheimem arbeiten, was sie überhaupt nicht mitnehmen
dürfen. Der neue iPhone-Prototyp aus Versehen im Apple-Park liegen lassen. Ja, also
liegt dann so unterm Regenbogen im Gras.
Genau, der ist mal aus der Tasche gerutscht. Mhm. Ja, also, wie gesagt, ich frage mich halt immer, ob das ist das.
Ja.
Also, weil das haben ja nicht alle Gebäude, ne? Das muss man ja sagen. Also, der alte Campus hat in der Tat auch ein Basketballfeld oder sowas in der Ecke und so. Aber nur eins, der war, ist auch viel, 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 viel kleiner als der Apple Park. Mhm. Aber ich frage mich immer, wie ist so das Alltagleben in so einem. Es gibt ja manche Entwickler, es gibt ja so YouTube-Videos von manchen Entwicklern, die irgendwie bei Amazon arbeiten, wo ich mir auch denke, ja gut, das ist jetzt aber auch nicht todentspannend. Also ja, du hast ein bisschen schöneres Büro manchmal, dann hast du noch irgendwie so einen kleinen Park oder so, wo du mich mal hinsetzen kannst. Aber ansonsten sitzt du da auch an deinem Schreibtisch bis in deinen Meetings und schreibst halt deinen Code, ne? So. Mhm. Und so wie das halt ist, ne? So. Und verändert jetzt auch nicht mein Arbeitsalltag in dem Maße. Und wie du schon sagst, ich glaube halt, wenn du halt dann gerade noch Familie hast und sagst dann so, boah, jetzt will ich hier aber noch eine Stunde oder zwei länger bleiben, damit wir mittags eine Runde Basketball spielen können, weiß ich jetzt nicht. Also, aber wie gesagt, vielleicht kennt ja irgendwer einen, der einen kennt. Mich würde das einfach mal interessieren, ob das realistisch ist. Also stehen die wirklich im Apple Park und spielen da mal? Also, oder ist das alles mal asphaltiert worden und hat noch nie einer drauf gespielt?
Keine Ahnung.
Hat noch nie einen Ball gesehen.
Falls irgendjemand mal was gesehen oder gehört hat, könnt ihr gerne mal schreiben. Für mich ist Apple nicht so eine Firma, wo man sich überhaupt die Zeit nehmen kann oder will, weil meine Hypothese wäre, dass das eher Hustle-Stimmung ist. Also es ist eigentlich nie Zeit für irgendetwas. Keine Ahnung. Sie haben ja auch nie Zeit für Bugfixing, sollen sie sich dann Zeit für Basketballspielen nehmen. Also ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch irgendwie selbstverständlich, dass man sowas zur Verfügung stellt, um das nachher oder in den Pausen oder sonst wann benutzen zu können. Fitnessstudio, gut und schön. Ne? Das machen ja viele Firmen zum Beispiel auch, dass man da irgendwie ein Abo angeboten gekriegt, günstig oder sowas. Oder zumindest eine Vergünstigung. Das Peak davon ist natürlich dann, dass man das einfach selber anbietet und die Mitarbeiter da hingehen können. Aber ja, was die anderen Sachen angeht, keine Ahnung. Ja. Joggen vielleicht noch am ehesten, also ne, so eine Runde joggen gehen ne, nach der Arbeit oder in der Mittagspause oder so, das machen ja tatsächlich manche Leute, so wie ich das mit dem Spazierengehen auch gerne schon mal mache, auch schon mal gerne in der Mittagspause ja, das kann man schon machen, aber ja, das Problem dabei ist immer, ne, wenn man jetzt so einen 8-Stunden- oder 10-Stunden-Tag hat, dann ist halt eben so mal entspannt joggen gehen dann auch gleich oft mal ein bisschen mehr als eine Stunde weg oder so. Und dann hat man gleich wieder Stress, weil man eigentlich viel zu lange Pause gemacht hat und dann wieder nicht in den Abend hineinkommt und so. Und Stress. Naja, gut.
Ja, also mich würde einfach mal interessieren, ob da wirklich das Ding schon mal einen Ball gesehen hat oder nicht. Keine Ahnung, aber ich meine, ich kann mir sowas schon vorstellen, dass, also von der Idee, also nicht bei Apple, aber allgemein, dass das hilft, dass man sagt, okay, wir gehen mal raus, ein bisschen Abstand kriegen von irgendwas, weil man sich da jetzt gerade gedanklich verrannt hat oder so, oder auch mal ein bisschen den Kreislauf in Schwung bringen, damit man irgendwie so ein bisschen brainstormt dabei oder so. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das eigentlich ganz cool ist. Aber ich, wie gesagt, dafür musst du ja auch irgendwie als Firma einen gewissen Mindset haben und das auch verstehen. Wir wissen alle, wie schnell das dann in Firmen irgendwie so kommt, so, ja, das sieht jetzt aber unproduktiv aus. Und ja, hätte da nicht so viel Passball gespielt, hätte da das noch fertig gekriegt. Na, und so wissen wir ja alle dann, wie, ja, das, wie sowas endet.
Genau das ist das Thema. Und dass das, ja, also ich habe das in der Vergangenheit dann so oft und so schnell gehört, wenn es solche Angebote gab, dass das auch sehr schnell einfach wieder vollständig gelassen worden ist während der Arbeit.
Ja.
Ja. Ja, und da gibt es sehr unterschiedliche Kulturen, muss ich sagen. Also ich bin auch in Firmen gewesen, da war es gang und gäbe, dass man stundenlang Tischkicker gespielt hat während der Arbeit. Und keiner hat sich beschwert. Ja, habe ich mich auch nicht beschwert. War anderweitig blöd, die Firma, aber ich sage jetzt keinen Namen. Na gut. Ja, aber prinzipiell ist das, glaube ich, auch noch eine andere Zeit gewesen damals, wo man da Tischkicker gespielt hat. Und vielleicht war das in diesen Firmen auch so. Ne? Also Google hat man ja damals immer gehört, dass die hatten so sehr verspielte Campus-Innenausstattungen, ne, so mit Rutsche irgendwie, die Stockwerke runter und Bällebad zum Reinspringen und so ein Kram. Und da wurde das ja wohl tatsächlich für die kreativen Phasen genutzt und das alles so gemacht. Und dann, ja, zumindest dem Hörensagen nach, ich habe das nie gesehen, aber dem Hörensagen nach in den letzten Jahren im Prinzip auch, das macht man nicht mehr durchgesetzt. Und da war dann die Arbeitszeiten zu arbeiten plötzlich auch wieder wichtiger. Ne? Irgendwann hatte ja Google diese Bewegung weg von, war nochmal das erste Motto, sei nicht böse? Nee, wie war das Motto? Da war so ein, die hatten so ein legendäres Motto. Möchte mir gerade nicht einfallen. Sie jetzt unten. Naja, gut. Don't be evil. Genau. Richtig. Don't be evil war es. Und ja, da zählte dann auch diese Philosophie und die Ausstattungen und so weiter dazu. Naja. Na gut, also ich glaube, da hat sich in den letzten Jahren viel verändert und da ist so ein bisschen was wieder der Ernst rausgekommen, zumindest bei den größeren Firmen. Ich kann mir gut vorstellen, dass in den Startups und also vor allen Dingen in den Startups, die so dicke Millionenbeträge in den Arsch gepustet bekommen haben, das etabliert worden ist damals in der Dotcom-Blasen-Geschichte in dieser Boomzeit, ne, wo das damals alles so wahnsinnig losging. Ja, wovon ich nur noch so das Ende mitgekriegt habe nach dem Studium. Und ja, letzten Endes, ja, dann das auch so ein bisschen was. Ja, wie gesagt, oh, Tür nach draußen. Na gut, so, wo sind wir gewesen? Bei den Apple-Gebäuden, ja. Also, Apple-Gebäude im Wert von 500 Millionen Dollar gekauft. Ich vermute mal, dass sie da, ja, ich weiß nicht, nachdem sie das jetzt viele Jahre gemietet hatten, irgendwie auf die Idee gekommen sind, jetzt doch ein bisschen mehr die Sachen aufzukaufen vielleicht. Vielleicht ist das auch ein guter Invest. Ja? Vielleicht mag der Aktienmarkt das, wo sie aktuell nicht so einen super guten Stand haben. Ne? Also die Höhenflüge sind aktuell ja aktientechnisch etwas vorbei. Ne? Also seit dem Debakel mit dem AI-Kram letztes Jahr. Ja, ist das also zumindest spürbar Zurückhaltung zu sehen beim Aktienkurs. Und ja, vielleicht gehen sie dann hin und machen solche Investments, um dann irgendwie da ja, ihre liquiden Mittel ein bisschen was gut gut an den Mann zu bringen. Ne? Na schön. So, genug gequakt darüber. So, dann haben wir noch ein Thema von letzter Woche, was ich ganz kurz nochmal ansprechen wollte, und zwar das Energielabel-Thema. Da hatte Thorsten uns ja das Dokument genannt, was Apple veröffentlicht hat, was dazugehörte, was ich noch nicht gesehen hatte. Ja, EU Energy Label for iPhone and iPad, an Explanation of Apple's Methodology. Und die, ja, wie man ahnen kann, haben sie da im Prinzip jetzt also nichts für den normalen Nutzer erklärt, sondern eher hier technisch-fachlich erklärt, wie sie ihre Tests gemacht haben und die Bewertungen letzten Endes gemacht haben. Und vor allen Dingen haben sie klargestellt, erstens, sie haben Ahnung von Testing. Ja, weil Apple hat ja auch viel Testing gemacht, ne? Das hat man ja immer wieder gesehen und gehört. Und vor allen Dingen haben sie in diesem Dokument auch kritisiert, weil die EU, die scheint da wohl ziemlich blauäugig verschiedene Dinge definiert zu haben. Da haben sie ganz schön drauf rumgehackt auf verschiedenen Dingen. Und deswegen haben sie wohl scheinbar, wenn ich das richtig verstanden habe, dieses Dokument hier geschrieben, um dann verschiedene Dinge zu dokumentieren, damit sie dokumentiert werden. So, und da haben sie zum Beispiel jetzt hier irgendwie, um den Batterielebensdauertest zu machen, dann ein Skript zum Beispiel definiert, welches vorgibt für Smartphone und für Tablet, haben sie die hier separat definiert, was sie hier machen in Schleifen mit entsprechenden Laufzeiten, und dann wird weiter gewechselt. Und genauso haben sie zum Beispiel hier über so Testfälle gesprochen, wo Falltests zum Beispiel mitgemacht werden, während die einen Sachen wohl relativ eindeutig sind und auch klar definiert gewesen sind, also zum Beispiel die Tumble-Tests, wie man die nennt, das ist so eine Maschine, wo so die Smartphones oder die kleineren Geräte reingelegt werden, und das hat dann so zwei etwas längere Arme im Prinzip, und das dreht sich dann immer um so eine Achse rund, und die Geräte, die da drin sind, die fallen dann quasi immer von der einen auf die andere Seite, beziehungsweise die tumblen, ne? Also die kullern quasi. Und das ist quasi so ein Lebensdauertest für die Smartphones, ein genormter, wo sie sich aber zum Beispiel drüber echauffiert haben, das ist, dass in den Vorgaben von der EU der Falltest, der für die Tablets vorgegeben worden ist, keine genauen Vorgaben gemacht worden sind oder nicht so genau vorgegeben worden sind, wie Apple sich das gewünscht hätte. Sie machten da ein Beispiel, dieser Falltest von den Tablets, der soll stattfinden auf eine Edelstahl- oder Stahlplatte, welche Holz dahinter hat. Und da hat die EU zum Beispiel nicht definiert, welches Holz. Da erklären sie aber zum Beispiel sehr ausgiebig und beispielhaft, dass es halt eben sehr unterschiedlich harte Holzarten gibt und das natürlich einen wesentlichen Unterschied macht, ob man jetzt Hartholz hinter der Metallplatte hat oder Balsaholz. Das kann man sich natürlich auch gleich selber vorstellen, wenn man sowas schon mal in der Hand gehabt hat. Und ja, in dem Sinne haben sie dann da immer das kritisiert, haben dann Annahmen getroffen und haben dann mit diesen Annahmen dann ihre Tests gemacht. Ja, also im Allgemeinen lassen sie hier kein gutes Haar an der EU. Also das scheint sehr unfachmännisch definiert gewesen zu sein. Alles, also wohlgemerkt jetzt alles nur von Apple hier wiedergegeben, wie sie das hier reingeschrieben haben. Und sie haben zum Beispiel auch kritisiert, dass die EU irgendwie zu wenig Falltests vorgibt. Also sie haben irgendwie hunderte Falltests, die sie regelmäßig machen, damit sie statistisch signifikante Aussagen produzieren können. Und bei den EU-Vorgaben klingt das so, als würde teilweise sogar einer reichen. So, aber das ist natürlich bei weitem nicht statistisch relevant, wenn man einen Test macht. Ja, und teilweise haben sie sich selber hier übrigens auch signifikant abgewertet, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, was ihre eigenen Ergebnisse angeht. Da bin ich mal gespannt, ob sie das in der nächsten Zeit anders machen werden. Aber für den Moment scheint sich irgendjemand bei Apple durchgesetzt zu haben, dass sie bei diesen Energielabels nicht klotzen, sondern eher nur kleckern wollen. So, warum auch immer. Das haben sie jetzt leider in dem Dokument auch nicht erklärt. Ja, aber deswegen wahrscheinlich dann auch diese relativ schlechten Werte für zum Beispiel die Falltests eben bei dem iPad, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, ist bei den mehreren Tests, die sie mit dem iPad gemacht haben, bei ihrem eigenen Setup manchmal ein Schaden entstanden innerhalb der Zeitspanne, dass sie sich halt eben nur ein G geben konnten, ne? Also die schlechteste Bewertung. Ja, so, aber wie gerade schon gesagt, sehen kann, kritisieren sie da das allgemeine Vorgehen und sie sind wohl allgemein nicht der Meinung, dass das so schlecht abschneidet, aber sie haben sich dann selber aufgrund der schwammigen Vorgaben haben sie sich trotzdem so bewertet. Muss man mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Ich hoffe, die EU nimmt da auch ein bisschen was mit und verbessert dann da vielleicht ihre Vorgaben. Ich hoffe, dass die Idee von diesem Dokument das gewesen ist, dass sie da irgendwie in einen Austausch treten wollen. Keine Ahnung. Wird ja wahrscheinlich eine andere Abteilung sein, als die DMA machen. Ne? Die haben ja nichts mit Monopolen zu tun. Naja, gut. Aber prinzipiell, also wie gesagt, ein spannendes Dokument. Ne, wer das irgendwie interessant findet, das Thema, wir packen den Link nochmal in die Shownotes, könnt ihr euch da nochmal anschauen, was sie da zu sagen haben. Und letzten Endes spannendes Ding, aber jetzt nicht so für den Standardnutzer, ne, eher für den Technikinteressierten, eher Fall- und Testinteressierten. Na schön. So. Ja, und damit sind wir durch mit den Nachrichten für diese Woche und kommen zur Gerüchteküche. Und diese Woche gibt es tatsächlich nur Themen von Ming-Chi Kuo. Das ist auch mal was Neues. Ja, so ein kleines bisschen Sommerloch haben wir aktuell. Ja, das ist aber auch normal und da werden wir jetzt irgendwann auch schnell genug wieder rauskommen. Aber Ming-Chi Kuo hat uns für diese Woche den Gefallen getan und ein bisschen was Gesprächsstoff geliefert. Zweimal. Einmal hat er eine Mitteilung auf X geschrieben. Und da gab es schon etwas sehr Spannendes und zwar etwas, wo wir bisher noch gar nicht von gehört haben. Apple plant MacBook mit iPhone-Prozessor, war sein eigener Titel. Und tatsächlich sieht es so aus, als würde Apple noch ein günstigeres MacBook-Modell machen wollen und da wohl scheinbar die Entscheidung getroffen haben, keinen M-Prozessor einzusetzen, sondern den A18 Pro, wie Kuo berichtet. Ja, also Apple arbeite an einem MacBook-Design mit A18 Pro-Prozessor. 13 Zoll Bildschirmdiagonale soll es geben. Serienfertigung soll im vierten Quartal 25 oder im ersten Quartal 26 starten. Farben sollen Silber, Blau, Pink und Gelb sein. Finde ich interessant, die Zusammenstellung. Ja, Silber. Keine Ahnung, vielleicht Aluminium, vielleicht nicht. Keine Ahnung, ist ja nur so schnell in den Tweet geschrieben gewesen. Und Kuo erwartet hier 5 bis 7 Millionen Stück davon zu verkaufen im ersten Verkaufsjahr. Ja, für das erste Jahr hat er Prognose quasi hier stehen. Und wenn man hier im Vergleich sich das mal überlegt, dass in 2025 20 Millionen prognostiziert sind, MacBooks, ne? Insgesamt, dann sind 5 bis 7 Millionen Stück schon eine Menge. Ne? Das ist schon interessant. Also da rechnen sie mit wesentlichen Verkäufen. Das klingt schon spannend. Ne? Ja, könnte natürlich sein, dass sie kapiert haben, dass sie mit ihrer Hochpreispolitik nicht mehr alle Leute erreichen. Ne? Darüber haben wir ja in der letzten Zeit immer wieder schon mal diskutiert und auch schon die Realisation gesehen, dass das iPad zum Beispiel viel zu teuer gewesen ist, ne, lange Zeit, und dann ja dann 2 Kostenreduzierungsrunden gefahren haben. Und bei vielen anderen Dingen ist es ja auch so gewesen. So, und hier sieht es jetzt so aus, als würden sie quasi auch in dieses Horn stoßen und quasi jetzt das ich sage jetzt mal für den Moment wieder MacBook dazu, da wir ja damals immer noch eine MacBook-Schiene gehabt haben. Ne? Dieses legendär schlechte MacBook, was es ab 2015 gab, wo wir immer wieder darüber sprechen, was einfach zu früh für ihre Zeit natürlich gewesen ist, weil ja noch mit Intel-Prozessor und immer gedrosselt eigentlich quasi, während es an war. Und das ist natürlich einfach grässlich gewesen im Vergleich zu dem, was sie heute mit den M-Prozessoren oder auch mit dem A18 Pro eben machen können, allgemein mit ihren eigenen Prozessoren. Und der A18 Pro, der ist ja auch in den iPads drin, ja, zumindest in den, oder ich weiß nicht, ob der A18 Pro jetzt schon irgendwo drin ist, müsste ich nochmal nachgucken, aber zumindest in verschiedenen iPads sind ja auch die A-Prozessoren drin und die sind ja auch nicht schlecht, ne? Also für ihre Use Cases, klar, die sind nicht ganz so leistungsstark wie die M-Prozessoren, weil sie natürlich da schon noch einen spürbaren Schritt draufgelegt haben, aber wir haben ja auch schon immer gesagt, der M1-Prozessor reicht eigentlich auch so für 0815 Tasks locker aus. Und genau so ist das auch mit einem A18-Prozessor wahrscheinlich, wenn man das jetzt mal so alltäglich im Einsatz sieht. Ne? Wenn der jetzt nicht die ganze Zeit in die Drosselung geht, ne? Sie dem also ein akzeptables Thermalsystem verpassen, so wie sie das ja jetzt bei MacBook Pro und MacBook Pro ist nicht passiv, aber kann die Lüfter ausschalten. Und Mac Mini und so, die machen das ja alle mittlerweile, dass die Lüfter ausgeschaltet werden können, wenn sie sie nicht brauchen. Und natürlich MacBook Air, was ja vollständig passiv läuft. Und mittlerweile beherrschen sie das ja vor allen Dingen eben mit ihren eigenen Chips zusammen sehr gut. Und deswegen würde ich auch erwarten, dass sie jetzt mit so einem MacBook-Design da jetzt einfach ein sehr schönes, schlankes, noch ein bisschen leistungsschwächeres, vielleicht auch nicht so lange Akkulaufzeit oder sowas Gerät anbieten, was aber dann halt eben, tja, was kosten mag. Habt ihr irgendwie eine Idee, wo sie da hinschielen mögen, preislich? Das ist das Einzige, was Kuo nicht gesagt hat.
Ja, gute Frage, ne? Also müssen ja dann, also wenn es, ich sage jetzt mal, kleinerer Prozessor ist, müssen sie ja wenigstens billiger sein eigentlich als die Airs schon wieder.
Mhm, genau.
Und ich weiß nicht genau, was sie da bedienen wollen. Vor allem finde ich, mit so einem iPhone-Prozessor weiß ich jetzt nicht, ob das am Ende wirklich so geil wird. Und auch frage mich dann halt auch, sind die wirklich so viel billiger, dass du da was am Preis machen kannst? Ja,
also von der Siliziumfläche her ist das schon, also ich weiß nicht, wie das jetzt im Vergleich zu den kleineren M-Prozessoren ist, aber du darfst auch nicht vergessen, der A18 Pro, der, ich meine, der ist so ungefähr on par mit dem M1 von den Leistungswerten her. Ich müsste nochmal nachgucken, das ist ja schon auch jetzt um einiges noch schneller geworden, seitdem die M-Prozessoren da sind, ne? Und der A18 Pro ist jetzt der neueste ja aktuell. Und ich müsste noch mal gucken. Aber es könnte schon sein, dass das effektiv einfach ein kleinerer Chip mit weniger Transistoren ist, der aber trotzdem ungefähr dasselbe leistet wie so ein M1. Vielleicht nicht ganz so viel GPU oder sowas drauf hat im Verhältnis. Müsste ich jetzt noch mal nachgucken. Aber prinzipiell vielleicht gar nicht so vollkommen unrealistisch. Und ich weiß nicht, was stelle ich mir vor, ne? Also vielleicht, mein erster spontaner Gedanke ist ja $700 gewesen und dann dachte ich mir gleich, nee, niemals bei Apple, ne? Das ist lange vorbei. Aber was ist realistisch, $700, $800? Vielleicht realistischer VK, wo die MacBook Airs 1000 kosten?
Ja, aber ist das dann auch interessant? Ich weiß es nicht.
Ich weiß nicht, wie viel günstiger muss man sein im Vergleich zu den MacBook Airs, die dann den aktuellen M-Prozessor drin haben, die ab $1000 losgehen. Ne? Also ich habe jetzt auch das M4 MacBook Air gekauft und habe ja dann trotz Studentenrabatt immer noch mit einem Upgrade, glaube ich, 1500 € bezahlt. Ne? Also jetzt in den Euro-Preisen natürlich sowieso nochmal einen Ticken teurer, klar. Aber das sind halt eben jetzt auch keine $1000, ne? Also beziehungsweise 1000 Euro, sagen wir mal lieber. Und wenn es nach mir geht, wenn sie da jetzt irgendwie ein Gerät wieder anbieten würden, was tatsächlich unter die 1000 Euro kommt, ne, jetzt wirklich Euro, dann würde ich mich freuen. Ne, das gäbe.
Also es kann ja eigentlich nur ein Gerät für den Bildungsbereich sein, wo nicht so viel Power benötigt wird. Das können sie dann wirklich nur mehr über den Preis erreichen und da, also ich würde so sagen, um die 600 Euro oder so, wenn sie da einen Preis Tag 5,99 dran setzen, dann wird das gekauft, auf jeden Fall.
Ja, ich weiß nicht, ob so ein niedriger Preis realistisch ist, denn meine Annahme ist, Google hat jetzt nichts anderes geschrieben, und meine Annahme wäre, dass sie jetzt schon ein Unibody-Design machen werden, weil sie einfach seit langer Zeit Unibody machen und das halt eben gewisse Grundkosten erzeugt, und ich weiß nicht, ob sie da so einen Preispunkt von $500 überhaupt realistisch noch ansteuern können.
Naja, was wollen sie denn damit erreichen? Ne? Warum bauen die überhaupt ein MacBook Design mit einem alten Prozessor?
Nee, das ist der aktuelle.
Die wollen aber ein aktuelle in dem Fall, dass sie neue Kundschaft wollen und dass der Preis dann auch preiswert ist, weil nächstes Jahr ist der nicht mehr aktuell. Dann haben wir wieder den nächsten neuen. Also die müssen ja neue Märkte erschließen, weil also es sind ja schon eigentlich die Kunden, die abgegriffen worden sind oder die jetzt schon bei Apple sind, die sind ja im Ökosystem. Die brauchen halt neue Leute in ihrem Ökosystem und dann brauchen sie ein Einsteigergerät. Ja, genau. Mhm. Bisher war es das iPad, aber wenn du auf diese ganze MacBook-Produktschiene schaust, da bist du bei minimal 1000 Euro. Also müssen sie deutlich preiswerter als 1000 Euro sein. Und da sehe ich für den Bildungsbereich so um die 5,99.
Ja, der Bildungsbereich ist, glaube ich, nochmal was Besonderes. Das würde ich jetzt mal klar, also der Bedarf ist bestimmt da und den haben sie in der letzten Zeit nicht gut erfüllen können, weil die Preise halt eben so viel hochgegangen sind. Vor allen Dingen auch bei den iPads, weil ja viele Schulen auf iPads gegangen sind. Aber prinzipiell kann schon sein. Naja, wie gesagt, ich weiß es nicht. Also alles, was irgendwie eine 5 vorne stehen hat, klingt für mich immer noch unrealistisch, weil halt eben wahrscheinlich das jetzt kein Plastikbomber werden wird. Ne, das wird schon Apple-Style bleiben und Unibody-Metallgehäuse und dann werden sie sich das wahrscheinlich nicht leisten können, da 5,99 oder sowas dran zu hängen. Ist nur meine Hypothese, keine Ahnung. Wir werden uns bestimmt wundern, wenn wir dann die echten Fakten sehen werden. Aber ich möchte an der Stelle nochmal betonen, dass Kuo davon ausgeht, 5 bis 7 Millionen Stück zu verkaufen. Das ist echt verdammt viel. Ne? Also das ist ja schon so, dass sie quasi ein Marktsegment scheinbar wieder erschließen wollen, was sie irgendwie verloren haben oder nie hatten. Ne? Aber keine Ahnung, wahrscheinlich eher verloren haben durch die Preissteigerungen. Ne? Wie gesagt, ne? Also vielleicht haben sie einfach realisiert, dass gerade für die Einsteiger günstige Geräte schon irgendwie sein müssen. Ne? Naja. Ich bin mal gespannt, was sie letzten Endes draus machen werden. Es wird halt eben etwas leistungsreduzierter sein. Also wenn du das jetzt mit einem M4-Prozessor vergleichst, wird es bestimmt schon ein ganzes Schrittchen langsamer sein. Aber wenn du es mit einem M1 vergleichst, wahrscheinlich auch noch nicht. Ja. Wie gesagt, müssen wir nochmal die Specs angucken. Aber der A18 Pro, das ist ja jetzt so der aktuelle eben, ne, für die Pro iPhones. Naja, schauen wir mal. Aber finde ich spannend. Ja? Also wir haben lange nicht mehr darüber philosophiert, wie günstig Apple werden kann. Finde ich sehr motivierend, mal in die andere Richtung wieder argumentieren zu können. Und wir sind gespannt, würde ich sagen. Ne? Ja.
Definitiv. Also wird ein spannendes Gerät, denke ich.
Ja, genau. Na schön. So, das ist der Tweet von Ming-Chi Kuo gewesen. Und dann hat er noch einen Blogartikel geschrieben. Er hat das ja immer hier auf seiner Crafting-Seite, wo er, craft.me hat er irgendwie seinen Blog seit einiger Zeit jetzt. Finde ich immer sehr lustig, wenn ich die URL sehe. Und ja, da hat er hier so in Kuo-Style mal wieder so einen kurzen kleinen Blogartikel geschrieben, aber so ein paar Sachen abgefrühstückt, die wir mal durchgehen können. So, und da geht es los einmal mit der Vision Series, wie er das hier jetzt bei sich genannt hat, also der Vision Pro und den assoziierten Geräten, an denen jetzt gearbeitet wird. Und da gibt es von ihm so einige kleine Neuigkeiten zu berichten. Und da fangen wir einmal an mit dem Bump, der für dieses Jahr ansteht. Und zwar hatten wir ja schon in der Gerüchteküche gehört, dass es eine neue, überarbeitete Vision Pro mit einem schnelleren Prozessor geben soll, aber sonst nichts weiter. Also quasi nur ein Speedbump. Die alte Vision Pro hat ja einen M2-Prozessor drin und jetzt die neue soll den M5 bekommen. So, das würde dann übrigens auch implizit bedeuten, dass dieses Jahr noch der M5 kommen wird, wenn die Vision Pro mit dem M5 kommt. Ne? Denn die werden bestimmt nicht nur die Vision Pro mit dem M5 bringen oder als erstes Release mit dem M5 in der Vision Pro kommen, kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Also das wird bestimmt dann, wenn mit den iPad Pros oder sowas zusammenkommen. Aber ja gut, also Vision Pro mit M5, Serienproduktion soll im dritten Quartal 25 starten und geplante Stückzahlen 150 bis 200.000, also produzieren sie für das Jahr 2025 und interessanterweise kommentierte das Kuo hier auch selber nochmal mit, soll ein Nischenprodukt bleiben, zielt darauf ab, die Marktpräsenz zu erhalten, das Ökosystem weiterzuentwickeln, den Komponentenbestand zu reduzieren. Sie scheinen wohl immer noch ziemlich die Lager voll zu haben, deswegen auch keine großen Veränderungen ansonsten. Und allgemein XR-Headset-Anwendungen zu erkunden. XR ist so sein Moniker für AR-VR. Ne? Manche Leute schreiben dann XR, wenn sie beides meinen.
Vision hieß ja auch XR in der Entwicklung, ne?
Ja, genau. XR.
Findet man OS. Ja heute noch an den, ich glaube, an den Simulatoren. Bitte?
XR OS, haben wir ja gesagt.
Genau. Das steht auch teilweise, glaube ich, immer noch an den Simulatoren, wenn die runterlädst.
Ja, genau.
Wenn du die startest und so. Und,
das wurde auch nie geändert.
Nee, das hatten sie auch sogar in manchen ihrer Präsentation tatsächlich drin stehen.
Ja, in den Tech-Sachen war das drin gewesen.
Mhm, genau. Ja, auf der WWDC
ja,
war das dann genau. In den Videos. Da hatten manche Videos dann XROS und manche hatten schon VisionOS, war ganz witzig. Mhm.
Ja, genau. Ja, da haben sie auch eine kurzfristige Umentscheidung gehabt, ne? Wo Marketing dann sich noch umentschieden hat, das zu ändern. Naja, so, also soll ein Nischenprodukt bleiben. So, und dann geht es natürlich weiter. Er nennt die jetzt Vision Air, ne? Also die leichtere Version, an der Apple gearbeitet hat. Bisher, das kam ja jetzt aus mehreren Quellen in der Vergangenheit, war angenommen worden, dass diese Vision Air ich nehme jetzt mal die Namen, die er hier geschrieben hat, ne? Diese Vision Air in 2026 kommen sollte. Das soll sich jetzt spürbar verschoben haben. Er spricht jetzt hier erst von einem Produktionsstart für das dritte Quartal 27, also mindestens ein ganzes Jahr später als das, was wir vorher gehört haben. Also ja, keine leichte Vision Air für nächstes Jahr, sondern dann eher im Jahr darauf. Ja, was er dann hier noch dazu geschrieben hatte, ist dann nochmal hier vollständig neuer Formfaktor. Ich glaube, die Amis übertreiben es immer mit diesem vollständig neu. Also es soll ein neuer Formfaktor sein. 40% leichter. Verwendet den schnellsten iPhone-Prozessor, schreibt er hier. Das wäre ja dann jetzt aktuell auch der A18 Pro. Das heißt also, der scheint dann auch schon schnell genug zu sein dafür. Gewichtsreduktion bei der Vision Air soll erreicht werden durch Glas statt Kunststoff, so als grundsätzliche, nee, ich habe es falsch rum aufgeschrieben, merke ich gerade, Kunststoff statt Glas, so hatte er es gesagt, also jetzt für Linsen und so weiter zum Beispiel, und sie sollen umfangreich Magnesiumlegierungen einsetzen, da die bisher verwendeten Titanlegierungen zu teuer sein sollen. So, also die Metallbauteile der Vision Pro, die sind zum Großteil aus Titan gefertigt, was natürlich sehr teuer ist. Und das soll jetzt aus Magnesiumlegierungen hergestellt werden. So, also das macht natürlich dann kostenmäßig wahrscheinlich einen wesentlichen Unterschied. Ja, und weniger Sensoren soll die Vision Air auch noch haben. Ne? Damit sind wahrscheinlich eben diese Sensoren gemeint, die in die Umgebung schauen. Ne? Da hatte die Vision Pro ja einige. Ne? Was war es? Ein Dutzend oder sowas? Ne? Pi mal Daumen. Es waren auf jeden Fall sehr viele. Ne? Naja, oh, mal gucken, was sie da rausholen können letzten Endes. Vor allen Dingen soll das Ding natürlich auch entsprechend günstiger werden. Aber da hat er noch nichts zu berichten gehabt. Ja, und damit sind wir noch gar nicht durch bei der Vision Series, denn Vision Pro Second Generation, wie er sie nennt, ist natürlich auch noch zu erwarten. Da ja jetzt dieses Jahr nur ein Bump kommt, ist das also für ihn jetzt nicht Second Gen. Ja, mal gucken, wie Apple es nennen wird. Ob jetzt Vision Pro mit M5 oder Vision Pro Second oder gar nicht oder weiter Vision Pro oder so, mal gucken. Aber ja, das, was Kuo hier jetzt Vision Pro Second Gen nennt, ist halt eben dann jetzt quasi der Nachfolger von dieser M5-Version, die dieses Jahr noch kommen soll. Und die soll dann 2 Jahre später kommen, also 2028. Zweites Halbjahr ist schon fast zu erwarten. Ist ja eigentlich immer Release-Zeitraum bei Apple. Und was er da noch zu schreibt, ist ebenfalls vollständig neues Design, deutlich leichter und günstiger, aber auch keine Zahlen leider. So. Ja, wollen wir mal gucken, was sie da rausholen können bei beiden Modellen. Ne? Bei der Vision Air genauso wie bei der Vision Pro Second Gen. Ja,
definitiv. Also das wird spannend, ob wir dann doch demnächst vielleicht mit der Vision aufnehmen.
Ja, wir haben gleich wieder die Finger gejuckt, als ich das gelesen habe. Ne? Also ein Spielkind bin ich ja schon. Wenn ich mir das leisten kann, würde ich mir die Dinger auch kaufen. Ne? Aber die Vision Pro kann man sich halt eben nicht guten Herzens leisten aktuell.
Ne? Da muss es einem schon sehr gut gehen.
Ja, genau. Besser als mir. Also ich bin das nicht bereit zu bezahlen. Na gut, aber das muss ja jeder für sich selber wissen. Die Verkaufszahlen sind aber ja nun mal eine eindeutige Sprache gewesen, kann man quasi sagen. Ne?
Ja.
Ja. Enough said. Na gut. So, dann geht es bei Ming-Chi Kuo weiter mit den Smart Glasses. So, und Smart Glasses ist natürlich ein großes Thema in der Gerüchteküche im Allgemeinen. Und da geht es natürlich im ersten Punkt um die Ray-Ban-artige Brille, die natürlich weiterhin in Planung ist bei Apple. Und ja, Kuo sagt dann hier jetzt nochmal, zweites Quartal 2027 sei da anvisiert. Ist immer noch gefühlt lang hin für so eine einfache Sache. Keine Ahnung. Ich hätte da eher kürzer mir vorgestellt, dass sie da in die Pötte kommen, aber naja gut, Apple ist auch manchmal etwas langsam, was solche Sachen angeht. Kommt drauf an, wann sie da jetzt konkret mit angefangen haben, ne, dieses Produkt wirklich zu bauen. Und ja, ich bin mal gespannt, ob das dann noch Traktion hat, beziehungsweise ob dann nicht andere Anbieter schon mit anderen Produkten um die Ecke gekommen sind, die viel besser sind. Ne? Denn diese Ray-Ban-Geschichte, das ist ja auch nur minimal im Prinzip. Naja, aber nichtsdestotrotz geht Kuo davon aus, dass Apple in 2027 3 bis 5 Millionen Einheiten verkaufen kann. Also bei weitem kein Megaseller, ne? Auch eher ein Nischenprodukt jetzt für Apple-Verhältnisse. Und was er dann noch dazu erzählt hat, das ist eigentlich das Spannende hier daran. Apple soll an mehreren Rahmen- und Bügelmaterialoptionen arbeiten. Es soll also da wohl die Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Rahmen und Bügeln geben. Und prinzipiell soll das ganze Ding kein Display haben. Das hatten wir ja in der Gerüchteküche jetzt auch schon mehrfach gehört. Das User Interface soll sprach- und gestengesteuert sein und die wesentlichen Features sollen sein Kopfhörerfunktionen, Fotografie und Videoaufnahme und KI-Umwelterfassung. Das hat ja Mark Gurman auch schon mehrfach betont, dass es da irgendwie etwas in diese Richtung geben soll. Und ja, das scheint so die Richtung zu sein. Ja, sind wir mal gespannt, wenn sich das ein bisschen verkonkretisiert. So, dann gibt es hier das, was Kuo XR Glasses nennt. Hier spricht er also wieder von AR, VR. Ne? Und ich nehme an, das ist das, was wir immer Apple Glasses genannt haben oder Apple Glass genannt haben. Und also diese leistungsfähigere Variante mit Display drin wahrscheinlich. Und ja, an der Stelle sagt er hier, dass da ein Release-Zeitraum geplant ist für das zweite Halbjahr 2028. Ja, das wäre ja dann ein Jahr nach der Ray-Ban-Variante. Auch hier soll dieses User-Interface, welches sprach- und gestengesteuert ist, wieder zum Einsatz kommen. Also wahrscheinlich werden sie da aufbauend dann jetzt entsprechend ein neues System bauen. Und ja, was sie hier dann berichten, das ist, dass sie eine sogenannte LCOS-Display-Technologie mit Waveguide unterstützen sollen und dass das Ganze Farbe unterstützen soll. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was LCOS ist. Das muss ich bei Gelegenheit mal nachgucken. Waveguide ist aber quasi so ein Lichtleiter. Also sie scheinen da wohl in irgendeiner Art und Weise eine Display-Technologie und einen Lichtleiter zu verwenden, um das dann irgendwie auf das Glas projizieren zu können oder so. Ja, muss man mal schauen, was das letzten Endes ist. Und ja, was er hier natürlich auch schreibt, und zwar AI-Funktionen sollen wesentlich für den Erfolg des Produktes sein. Es wundert mich jetzt nicht wirklich, dass sie da irgendwie einiges mit AI machen wollen. Und ja, ergänzend schreibt er dann hier noch dazu, weitere Variante sei geplant, die soll aber später erscheinen. Das sagt natürlich nicht viel aus, außer dass sie mindestens noch eine weitere Version bauen wollen. Na schön. Und ja, dann ist auch diese Brille mit Kabel dran, ist scheinbar auch nicht tot. Er nennt die hier Display Accessory, Variante mit Display. Und diese Variante soll jetzt schnurgebunden mit iPhone und Co. funktionieren. Interessanterweise hatte Mark Gurman da eher immer an Verbindung mit dem Mac gesprochen in der letzten Zeit. Ne? Kuo schreibt hier weiterhin Verbindung mit dem iPhone. Das ist interessant. Das sind jetzt zwei unterschiedliche Aussagen, die so ein bisschen konträr sind. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht läuft es auch an beiden. Kann natürlich sein, dass die beiden einem jeweils unterschiedliche Dinge gesteckt gekriegt haben zu demselben Ding. Aber ja, also im Allgemeinen schnurgebundene Verbindung zu iPhone und Co. Ja, war geplant fürs zweite Quartal 26, ist aber aktuell pausiert seit dem vierten Quartal 24 schon und also in der Entwicklung bei Apple pausiert und aktuell überarbeite man das Konzept, plane eine Neupositionierung und Verfeinerung der Spezifikation mit eventuellem Projektneustart. Das hört sich also eher nach ja, dass das so nicht kommen wird an. Das geht ja auch grob so in die Richtung, was Mark Gurman uns gesteckt hat, ne, dass sie da also irgendwie unglücklich mit waren und da jetzt also ein Stopp aktuell existiert und sie sich umorientieren wollen. Ja, ein interessantes Detail hatte Kuo allerdings hier zu dieser Entwicklung noch zu berichten, und zwar die Display-Technologie sei Birdbath Optics. Interessanterweise konnte ich das weder übersetzen noch interpretieren. Ne? Was ist das? Vogelbart Optiken? Wenn man das jetzt 1:1 übersetzen würde, macht irgendwie keinen Sinn. Die Übersetzer haben auch keine Ideen, was das sein soll. Und das, was er dahinter noch geschrieben hat, hilft mir auch nicht weiter, nämlich mit Electrochromic Dimming. Da sagt mir der Übersetzer auch einfach nur elektrochrome Dimmung. Ja, was auch immer das sein soll, habe ich auch noch nie gehört. Beides noch nie gehört, keine Ahnung. Klingt aber spannend, ja, neuer heißer Scheiß. Bin mal gespannt, ob wir da noch was zu hören werden in der nächsten Zeit. Ja, klingt aber spannend. Hoffentlich werden sie es doch nicht ganz einstampfen, wenn es so innovativ ist. Na schön. Ja, und damit sind wir durch Kuos Blog-Eintrag und damit auch durch die Gerüchteküche. Ja, da, wie gesagt, diese Woche nicht so wahnsinnig viel zu berichten. Und ja, damit sind wir auch ans Ende der Folge gekommen. Und ja, mittlerweile ist es zum Glück ein bisschen angenehmer geworden. Bei euch auch, Jungs. Bisschen entspannt jetzt die Temperatur. Tür ist auch offen.
Es geht nicht wirklich, ehrlicherweise.
Bei euch noch nicht. Okay, bei mir ist es ein bisschen besser geworden.
Nur 30 Grad draußen.
Ja, also 30 werden wir auch noch haben. Aber es ist schon enorm heute. Aber naja, gut, wir sind durch für heute. Also machen wir Feierabend, dann werden wir die Kopfhörer los. Das ist echt so ein bisschen was ein Kampf bei dem Wetter. Und ja, wollen wir hoffen, dass nächste Woche ein bisschen entspannter ist. Ja, kurz noch was Organisatorisches. Nächste Woche kommen wir wahrscheinlich ein bisschen früher. Aufzeichnung ist schon am Montag geplant, weil ich ab Mittwoch in Urlaub bin und Thorsten ab Donnerstag, glaube ich. Ne? Hast du gesagt, Thorsten? Nee, Freitag, ja genau. Aber Thorsten und ich sind dann im Laufe der Woche, nächste Woche dann in Urlaub. Das heißt, nächste Woche wird es noch eine Folge zusammen geben, dann wahrscheinlich einen Tag früher und danach sind wir zwei dann erstmal für eine Woche weg, beziehungsweise wir sind alle für eine Woche weg, weil Sascha alleine hat zwar überlegt, ob er ein Solo machen soll, hat sich für den Moment aber erstmal dagegen entschieden. Das heißt, wir machen jetzt mal noch eine Folge und dann haben wir eine Woche Pause und danach bin ich dann auf jeden Fall wieder da und dann können wir mit dem Standardprogramm wieder fortsetzen. Und ja, Thorsten, bist du dann nach einer oder nach zwei Wochen wieder da?
Nee, ich denke, werde zwei Folgen
aussetzen. Ja. Ich hatte das ja schon im Hinterkopf, sehr gut. Also, aber da dürften wir dann zu zweit schon wieder eine Folge machen und dann kommt Thorsten auch wieder. Sehr gut. Ja, also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Reinhören. Ja, schreibt uns gerne Feedback via E-Mail an nerds@apfelnerds.de, auf Mastodon an apfelnerds@mastodon.social. Schreibt gerne Kommentare auf YouTube. Folgt uns natürlich auch gerne auf YouTube und oder im Podcatcher eurer Wahl. Und ja, ansonsten vielen herzlichen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Schaut auch gerne nächste Woche wieder rein. Und bis dahin sagen wir auf Wiederhören.
Ja, schön, dass ihr dabei wart. Wir hören uns nächste Woche. Tschüss.
Ja, vielen Dank auch von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr, falls ihr es morgen hört, ihr habt es nicht zu heiß. Und habt einen schönen Tag und eine schöne Woche. Bis dahin, macht's gut. Ciao.